Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Martina Kothe. Und in dieser Stunde geht es um ein sehr ernstes, vielfach unterschätztes Thema, um die Folgen von Alkohol in der Schwangerschaft. Und bei mir sind heute die Ärzte Heike Wolter und Hans-Ludwig Spohr. Herzlich willkommen Ihnen beiden.
Guten Tag. Guten Tag.
Sie arbeiten mit in der Schwangerschaft geschädigten Kindern, durch Alkohol geschädigten Kindern und Erwachsenen, und zwar im FASD-Zentrum in Berlin. Heike Wolter, das scheint ja ein Tabuthema zu sein. Man hört immer wieder, auch in Bezug auf Schwangere, ein Gläschen könne ja nicht schaden. Ist es ein gesellschaftliches Problem?
Ich denke ja, dass es ein gesellschaftliches Problem ist, weil Alkohol tabuisiert wird, unterschätzt wird, sowohl der Konsum generell als auch bei Schwangeren. Es ist schwer zu erfragen und die Menschen fühlen sich auch schnell beschuldigt.
Ja. Hans-Ludwig Spohr, Sie arbeiten seit sehr vielen Jahren mit Kindern und Erwachsenen zusammen, die am sogenannten fetalen Alkoholsyndrom, kurz FAS, leiden. Wie sind Sie denn zunächst auf diese Problematik überhaupt gestoßen?
Ich bin Kinderarzt und Kinderneurologe und habe immer eine kinderneurologische Sprechstunde gehabt. Und da waren dann Kinder dabei, die sich nicht normal entwickelt hatten. Und das Thema war wissenschaftlich in den 70er Jahren plötzlich aktuell. Und dann haben wir sehr schnell festgestellt, dass viele unserer unklar geschädigten Kinder Alkoholsyndrome waren.
Wie das mit der Forschung weiterging, darüber haben Sie ein Buch geschrieben. Über die Einzelheiten werden wir in dieser Stunde wahrscheinlich nicht sprechen können, aber wir wollen versuchen, verschiedene wichtige Aspekte herauszugreifen. Jetzt hören wir erstmal einen Musikwunsch von Ihnen, und zwar von Heike Wolter, von Leos Janacek. Warum dieser Komponist?
Es ist weniger der Komponist als das Stück. Das ist eine Erinnerung an Jugendzeiten, wo ich selber im Orchester gespielt habe und dieses Stück unter anderem zur Aufführung gebracht habe.
Was haben Sie gespielt? Welches
Instrument? Geige.
Der dritte Satz war das aus Leos Janaceks Idylle für Streichorchester. Eona Braun leitete das norwegische Kammerorchester Oslo. Und warum die Ärztin Heike Wolter, die heute zu Gast ist in Klassik à la carte, uns diese Musik mitgebracht hat, das hat sie gerade schon erwähnt. Sie sind hier gemeinsam mit Hans-Ludwig Spohr und sie beide eint der Wille zur Aufklärung über die fatalen Folgen von Alkoholmissbrauch in der Schwangerschaft. Bevor wir auf die einzelnen Probleme zu sprechen kommen, die Betroffene haben im Kindes- und im Erwachsenenalter, lassen Sie uns zuerst mal auf die Schwangeren schauen. Hans-Ludwig Spohr, wovon hängt das denn ab, dass ein Kind Schaden nimmt, wenn die Mutter in der Schwangerschaft Alkohol trinkt?
Ich erkläre das immer den Frauen, dass sie im Mutterleib ein gesundes Kind haben und von außen kommt ein Gift, ein teratogenes Gift. Also es kommt ein Gift, das die Entwicklung des Kindes im Mutterleib schädigt. Und das Organ, was am allermeisten betroffen ist, ist das Gehirn. Wenn man sich Bilder anschaut von Babys im Mutterleib in der Mitte der Schwangerschaft, dann besteht das Baby aus einem großen Kopf und ein paar kleinen Ärmchen und Beinchen. Und diese schädigende Wirkung des Alkohols, Mitose, Hemmung, also Zellteilungshemmung, das führt zu Folgen, die, das mussten wir in den folgenden vielen Jahren sehen, zu immer länger währenden Störungen. Und jetzt sind wir sogar so weit, dass wir sagen, es ist eine lebenslange Schädigung, die wir nicht verhindern können.
Nun gibt es ja in einer Schwangerschaft auch einen Zeitpunkt, zu dem die Frau noch gar nicht weiß und noch gar nicht wissen kann, dass sie schwanger ist. Gibt es da einen Übergang, zu dem der Embryo noch nicht geschädigt wird?
Das ist nicht erforscht und man weiß es nicht sicher. Es scheint so zu sein, dass in den allerersten 2, 3 Schwangerschaftswochen, wo jede Frau noch nicht sicher wissen kann, dass sie schwanger ist, dass der Körper irgendwie regeln kann, ausgleichen kann. Vielleicht sind vermehrt Aborte, das wissen wir nicht. Danach ist es auf jeden Fall schädigend. Und ich denke, was jetzt ein großes Problem, und zunehmend sehen wir das auch in der Ambulanz, ist, dass die jungen Mädchen die Gewohnheit haben, am Wochenende feiern zu gehen, viel zu trinken, die oft erst spät von der Schwangerschaft was wissen und die bemerken und so die Kinder ja fast unwissend schwer schädigen.
Das heißt, Hans-Ludwig Spohr, auf der sichersten Seite ist, wenn man...
Ja, da gibt es überhaupt keine Frage.
Gar keinen Alkohol trinkt.
Die Botschaft dieser ganzen Sendung soll heißen, no Alkohol in der Schwangerschaft, gar keine Frage. Und ich sage den Frauen immer, es rufen viele an, um Gottes Willen, ich habe ein Glas Sekt getrunken am Sonntag, da habe ich eine Verlobung gehabt und am Montag bin ich zum Arzt gegangen und der hat gesagt, sie sind schwanger. Das regelt, wie Frau Wolters schon gesagt hat, die Natur von alleine. Es kommt in der Regel zu einem Abort, solange das Ei noch nicht eingenistet ist. Und deswegen empfehle ich immer, von jetzt an hören Sie auf zu trinken und es werden ein gesundes Kind zur Welt bringen.
Man könnte ja auch vermuten, dass die Natur das auf gewisse Weise auch anzeigt. Also Schwangere berichten ja auch darüber, dass ihnen Alkohol nicht schmeckt. Na, Sie sind, gucken schon kritisch, Frau Wolter. Das ist nicht so oft der Fall.
Nein, ich würde mich da nicht drauf verlassen. Und man muss sogar so weit gehen und sagen, wer plant, schwanger zu werden, der sollte aufhören, Alkohol zu trinken. Egal, ob er weiß, dass er schon schwanger ist oder nicht, sondern schon in der Planung.
Das große Problem bei den jungen Frauen ist, dass sie erstens nicht damit rechnen, dass sie schwanger sind. Und zum Zweiten trinken sie, berühmtes Saturday Night Drinking, bis im Filmriss haben. Und dann ist das viel schlimmer als jeden Tag ein Glas Sekt oder so. Diese totalen Wochenendbesäufnisse sind ganz gefährlich. Und wir stellen fest, dass nicht mehr nur die chronischen alkoholkranken Frauen diese Kinder zur Welt bringen, sondern es sind die jungen Mädchen, die gerade in der Frühschwangerschaft, und es gibt eine Definition, was heißt eigentlich ein extremes Aussetzen von Alkohol in der Schwangerschaft, wenn man in den ersten 3 Monaten 3 bis 4 Mal in der Woche sich betrunken hat, dann ist die Gefahr, ein fetales Alkoholsyndrom zu kriegen, groß.
Hans-Ludwig Spohr, Heike Wolter, wir sprechen nach einer nächsten Musik weiter darüber, was genau das fetale Alkoholsyndrom für die Betroffenen bedeutet und welche Ausprägung das haben kann. Hans-Ludwig Spohr, wir hören jetzt Musik, die Sie mitgebracht haben, und zwar von Johannes Brahms, das Klarinettenquintett. Wieso dieser Wunsch?
Ich war in Neuguinea als junger Arzt vor vielen, vielen Jahren. Und damals hatte man noch keine Musik, die man sich mitschleppen konnte. Ich hatte einen Plattenspieler. Und eines der wenigen Musikstücke, die ich immer wieder gehört habe, war das Klarinettenquintett. Und habe dann oben auf meiner Veranda gesessen, vor dem Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe. Und habe so oft in diese Berglandschaft geschaut und habe immer Heimweh gehabt.
Wir hörten den ersten Satz aus Johannes Brahms Klarinettenquintett in H-Moll. David Schifrin wurde begleitet vom Emerson String Quartet. Ein Wunsch eines unserer heutigen Gäste von Hans-Ludwig Spohr. Gemeinsam mit der Ärztin Heike Wolter sind Sie heute zu uns gekommen und wir sprechen über Ihre Arbeit. Sie beide sind befasst mit den Ausprägungen und Symptomen des fetalen Alkoholsyndroms, kurz FAS. Sie haben ein Buch darüber publiziert, das den heutigen Stand der Forschung abbildet. Lassen Sie uns mal über die Diagnostik vielleicht zunächst sprechen. Was für Ausprägungen gibt es, mit denen man feststellen kann, dass ein Kind FAS geschädigt ist? Hans-Ludwig Spohr.
Also es gibt seit einem Jahr von der Drogenbeauftragten in Arbeit gegeben, die Leitlinien. Es sind 3 Leitlinien für das fetale Alkoholsyndrom. Da wird beschrieben, welche morphologischen Veränderungen wir bei den Kindern finden können. Da ist einmal das ganz typische Gesicht, die sogenannte craniofaziale Dysmorphie. Zweitens, die sind in der Regel zu klein und untergewichtig. Drittens, sie haben einen zu kleinen Kopf, einen Mikrozephalus als Folge der Schädigung des Alkohols auf das Gehirn. Und das vierte ist, wir müssen wissen, ob die Frau in der Schwangerschaft getrunken hat. Und wenn diese vier Faktoren positiv sind, dann können wir sagen, das ist ein Alkoholsyndrom. Ganz große Schwierigkeiten sind einmal, dass nur 20% aller betroffenen geschädigten Kinder diese typischen Gesichtsveränderungen hat, an denen man fast wie Prima Vista mit dem ersten Blick die Diagnose stellen kann. 80% haben das typische Gesicht nicht. Das ist das eine große Problem. Und das zweite ist, dass viele Mütter nicht wissen, ob sie getrunken haben, weil sie erst in der dritten, vierten, manchmal fünften Schwangerschaftswoche überhaupt wissen, dass sie schwanger sind. Zweitens, dass sie oft aus Selbstschutz einfach sagen, sie haben nicht getrunken.
Aus Scham vielleicht auch.
Aus Scham. Sie haben das Problem, dass sie chronisch alkoholkrank sind oder Alkoholmissbrauch treiben. Und es kommt noch ein Doktor und sagt, und das Kind haben sie auch auf dem Gewissen. Deswegen ist das heute ein großes Problem und wir haben diagnostisch, und das daran leiden wir auch in unserer Sprechstunde ein bisschen, obwohl das jetzt seit 30, 40 Jahren bekannt ist, werden immer nur Diagnosen gestellt, die als Verdachtsdiagnose geäußert werden. Es könnte sein. Und mit einer Verdachtsdiagnose können Sie nichts anfangen.
Das heißt, der Verdacht kann quasi nur erhärtet und unterfüttert werden, wenn man weiß, dass die Mutter getrunken hat, wenn man diese Information hat.
Wenn man diese Information hat oder wenn alle anderen Faktoren, das typische Gesicht, der zu kleine Mikrozephalus und auch das Untergewicht, also diese drei Faktoren, ganz eindeutig vorhanden sind, sodass man sagen kann, das Kind ist ein Alkoholsyndrom, auch wenn die Mutter lügt.
Heike Wolter, Hans-Ludwig Spohr hat jetzt die äußeren Merkmale angeführt. Was für Kinder mit welchen Auffälligkeiten kommen zu Ihnen in die Sprechstunde? Was sind die Probleme?
An allererster Stelle muss man sagen, die sind meistens motorisch unruhig, haben erhebliche Konzentrationsschwierigkeiten, sind impulsiv, aggressiv und haben schwerwiegende Gedächtnisprobleme. Das sind so die Hauptprobleme. Dazu kommen, dass häufig Entwicklungsverzögerungen bestehen. Von Anfang an erster Linie, sind das Sprachentwicklungsstörungen, aber auch motorische Entwicklungsstörungen. Die lernen nicht wie andere Kinder. Die Auffälligkeiten werden nicht besser durch Therapien und durch Förderung. Das ist was sehr auffällt, finde ich. Sondern mit steigenden Anforderungen, sei es in der Schule, aber auch im Alltag, werden die immer auffälliger.
Wie können Sie, mit welchen Hilfsmitteln können Sie sozusagen andere Faktoren, die ein solches Verhalten begünstigen oder auslösen, ausschließen? Wie gehen Sie da vor?
Können wir nicht. Es gibt kein sicheres Zeichen, es gibt keinen Marker. Man kann nur die Diagnostik so gewissenhaft wie möglich machen, sich die vier Bereiche angucken und manchmal muss man zu dem Schluss kommen, man kann es nicht. Die kommen häufig aus schwierigen Verhältnissen. Meistens, wenn sie jetzt bei uns sind, sind sie in stabilen Verhältnissen, sind bei Pflegeeltern, aber haben eine Menge Traumatisierung, Vernachlässigung erlebt. Auf psychiatrischer, neuropsychologischer Ebene kann man das bis heute nicht unterscheiden. Da wird viel Forschung gemacht, es wird viel versucht, es gibt viele Hinweise, wo es doch Unterschiede gibt. Aber letztendlich können wir nie genau beweisen, was wodurch entstanden ist.
Darf ich das ergänzen? Das ist auch eins unserer Probleme. Es kommen immer Pflegeeltern und 95% unserer Kinder sind Pflegeelternkinder. Das heißt, die Kinder werden aus den Familien genommen, weil sie vernachlässigt sind, weil sie Trinkgelage machen. Die Nachbarn rufen die Polizei kommt rein. Es ist ein völliges Messi-Zustand. Es muss dann in Obhut genommen werden, das Kind, und dann kommen sie. Also viele Pflegeeltern haben gehört, sie haben Verhaltensauffälligkeiten, sie sind hyperaktiv, sie haben kein Arbeitsspeichergedächtnis, sie können nicht lernen aus Fehlern. Und ein ganzes Potpourri von Symptomen. Das ist alles richtig, aber es ist nur ein Teil der Diagnose. Die morphologischen, die organischen Veränderungen gehören dazu. Und man kann nicht nur wegen verhaltensgestörten Kindern oder sozial auffälligen Kindern sagen, das ist ein Alkoholsyndrom. Das ist verkehrt, das ist ein Einstieg, aber es ist nie die Diagnose.
Hans-Ludwig Spohr, wir hören einen weiteren Musikwunsch, den Sie uns mitgebracht haben, und zwar aus Die Hochzeit des Figaro. Warum mögen Sie diese Oper? Oder ist es speziell die Arie?
Ich mache Mozart natürlich, aber es ist die spezielle Cavatine aus Figaros Hochzeit. Das ist eine Aufnahme, die ist über 50 Jahre alt. Und die Sängerin Barbara Vogel, die das gesungen hat, war damals eine ganz, ganz junge. Elevin war gerade von der Musikhochschule an die Deutsche Oper gekommen und singt diese kleine Cavatine so lieblich und so, dass ich sie mir wünsche. Außerdem war sie mir damals sehr nah und eine sehr liebe Person. Und sie ist eine ganz regelmäßige Hörerin ihrer Sendung.
Cavatina di Barbarina aus Mozarts Oper Die Hochzeit des Figaro sang Barbara Vogel, wie von Hans-Ludwig Spohr gewünscht, und sie wurde begleitet vom Orchester der Deutschen Oper Berlin. Die Leitung hatte Karl Böhm. Lassen Sie uns über bestimmte Begriffe sprechen, die heute schon angeklungen sind. Wir sprechen von FAS, von PFAS und von FASD. Was steht genau hinter diesen Begriffen?
Also das FAS, das klassische Bild, das ist vor 40 Jahren beschrieben worden. Und wir haben dieses Syndrom auch gefunden, weil die so typisch aussahen. Das ist in Seattle von David Smith, einem Dysmorphologen, entdeckt worden. Der hatte eine Klinik, in der alles auffällig behinderte Kinder waren. Und da hatte er plötzlich eine Reihe von 8 Kindern, die alle ähnlich aussahen. Und er hat seinem jüngsten Assistenten gesagt, gucken Sie doch bitte mal nach, was die haben. Und dann ist er mit den Akten abgezogen und kam nach 4 Wochen wieder und sagte, Chef, ich habe nichts gefunden. Und in dem Rausgehen sagte er noch, das Einzige, was merkwürdig war, war, dass alle Frauen Alkoholikerinnen waren. Und da hat David Smith gesagt, dann ist es das. Und da ist die damalige medizinische Welt zusammengebrochen, fast vor Entrüstung, weil sie gesagt haben, das gibt es gar nicht. Da hat noch die Gynäkologen oft den Frauen Alkohol in der Schwangerschaft zur Sedierung gegeben. Also das war plötzlich wie ein Erdbeben. Und innerhalb von ganz kurzer Zeit ist es die häufigste angeborene psychomentale Retardierung geworden. Überhaupt lange vor der Spina Bifida, lange vor der Trisomie 21.
Man geht davon aus, dass 3.000 bis 4.000 betroffene Kinder pro Jahr in Deutschland geboren werden.
Das ist richtig. Das haben wir in der eigenen Doktorarbeit mal sehr konservativ geschätzt.
Es könnten weitaus mehr sein.
Es gibt Dunkelziffern, die größer sind, aber ich finde schon, wenn man 3.000 bis 4.000 pro Jahr betroffene Kinder hat und das mal hochrechnet, dann sind das in 10 Jahren 30.000 bis 40.000 und sind in 20 Jahren, wenn das Erwachsene geworden sind, sind das 100.000. Und das ist eines der Themen, die mich umtreibt. Die Kinder sind immer nur pädiatrische Probleme, kinderärztliche Probleme gewesen, weil das ein Kinderarzt entdeckt hat. Aber die Kinder verschwinden ja nicht, die werden erwachsen. Und wir haben das Problem der erwachsenen Alkoholsyndrome, das ist überhaupt noch nicht angekommen. Mhm. Weder die Psychiater noch die Neurologen wissen viel über erwachsene psychiatrische Störungen durch fetales Alkoholsyndrom.
Heike Wolter, es ist ja das Bedrückende an diesem Tatbestand, dass er vermeidbar wäre. Wie sehr treibt Sie beide das um, dass Sie die Zahlen auf dem Tisch haben, die Patienten vor sich sitzen haben und denken, es müsste nicht sein?
Im Alltag geht es mir jedenfalls so, dass ich das immer wieder denke, aber nicht vordergründig denke. Man beschäftigt sich immer wieder damit. Es wird viel versucht, Prävention zu betreiben. Ich persönlich denke, dass das fast aussichtslos ist oder dass es übertrieben, aber dass es sehr, sehr schwer ist, weil es so viele Tatsachen gibt, die man gar nicht beeinflussen kann. Diese jungen Mädchen, die am Wochenende feiern, trinken gehen, nicht merken, dass sie schwanger sind, muss man immer wieder versuchen aufzuklären, zu erreichen. Aber wer weiß, wie Jugendliche, oder das sind oft Jugendliche, 16, 17, 18, 19 Jahre alte Mädchen, sind, die sind schwer belehrbar, die sind schwer steuerbar, die sind impulsiv und denken nicht groß nach. Und auf der anderen Seite die chronisch alkoholkranken Frauen, die verzweifelten Frauen, sind ebenso schwer zu erreichen und davon abzubringen. Trotzdem, denke ich, sollte viel mehr investiert werden und versucht werden, da vernünftige Prävention zu machen.
Sie hat völlig recht. Wir haben gar keine Chancen bei den chronischen alkoholkranken Frauen. Die hören nicht und kommen aus ihrem Milieu nicht mehr raus. Die jungen Frauen können wir nicht in der Kneipe erwischen, sondern wir müssen Aufklärung betreiben. Und das dauert eine Generation. Ich habe das Glück, hier in der Charité jährlich im zweiten Semester eine Vorlesung nur über das Alkoholsyndrom zu halten. Da gehe ich mit einem jungen Mann, damals war er noch klein, jetzt ist er schon ein junger Mann, als Fall und wir klären die auf. Die nehmen das mit der Muttermilch auf. Die jungen Ärzte kennen das. Die Älteren, da brauchen wir eine ganze Generation. Und es geht nur über Aufklärung, keine andere Chance.
Was ich auch gelesen hatte, es ist ja nicht so, dass man, also von Vorurteilen geleitet könnte man denken, das betrifft Menschen, die wenig Zugang zu Bildung hatten, eben zu einer solchen Aufklärung etc. Das ist aber nicht der Fall. Auch Akademikerinnen trinken ihr Glas Wein während der Schwangerschaft und das ist anscheinend irgendwie gesellschaftlich akzeptiert.
Ich denke, da könnte man am ehesten noch was erreichen. Das Interessante ist nur, dass ich jetzt seit 2012, mache ich das mit Herrn Spohr zusammen, noch keine Akademikerfrau in der Sprechstunde getroffen habe. Auch in unserer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo ich doch dann im Nachgang, als ich dieses Krankheitsbild besser kennengelernt habe, einige entdeckt habe, die wir nicht entdeckt hatten. Mhm. Das waren aber auch keine Akademikerkinder. Das bleibt mir ein Rätsel, warum man die so schlecht erwischt. Herr Spohr hat da eine Erklärung für. Aber ich denke, das ist ähnlich wie beim, es wird so viel gemacht und versucht, jetzt sollen abstoßende Bilder auf Zigarettenschachteln kommen. Auch da ist man wenig weitergekommen. Also, und da sehe ich schon auch eine Parallele.
Was ist Ihre Erklärung, Herr Spohr?
In den sogenannten besseren Familien werden diese Kinder nach Elmau geschickt in einem Edelinstitut und es wird undercover gehalten. Ich habe selber in meinem Bekanntenkreis Hinweise und da stoße ich auf taube Ohren. Also es ist so, dass in der Regel die Frauen aus den akademischen Kreisen das sich nicht eingestehen oder wenn es, dann wird es aus gesellschaftlichen Gründen unterlaufen und sie werden nicht zur Adoption freigegeben oder zur Pflege. Die werden nicht aus den Familien genommen. Mhm. Da kommt nicht der Nachbar und zeigt sie an, weil die Partys in schönen Villen gefeiert werden und da stört keiner. Es ist wirklich verblüffend, dass wir nur Frauen haben, die aus den sozial schwächeren Schichten kommen.
Rezitativ und Arie der Dido aus dem dritten Akt von Henry Purcells Oper Dido und Aeneas. Wir hörten die Sopranistin Simone Kermes. Sie wurde begleitet von der Musica Eterna Bratislava. Die Leitung hatte Theodor Kurenzis. Und das war ein Musikwunsch von Heike Wolter. Was hat's mit diesem Wunsch auf sich, Frau Wolter?
Nicht viel. Mit diesem Wunsch hat es auf sich, dass es immer wieder Stücke gibt, die mich sehr berühren, die ich das erste Mal höre und die dann fast wie zu mir gehören. Und das ist ein solches Stück.
Heike Wolter, Sie arbeiten gemeinsam mit Hans-Ludwig Spohr am FASD-Zentrum der Berliner Charité, erforschen und betreuen dort die Folgen von Alkohol in der Schwangerschaft. Wir haben bereits darüber gesprochen, wie schwer das ist, so einen Richtwert oder irgendetwas in dieser Art nicht nur festzulegen, sondern herauszufinden und auch auszusprechen. Es ist ja schon höchst unterschiedlich von Land zu Land, ab wann Alkoholkonsum beispielsweise als Alkoholabhängigkeit gewertet wird. Da gibt es schon innerhalb Europas verschiedene Richtlinien. Das ist ein sehr schwammiges Terrain.
Also wir müssen nochmal unterscheiden. Dieses eine Glas oder auch zwei Glas in der Schwangerschaft machen noch kein fetales Alkoholsyndrom. Das muss ich nochmal klipp und klar sagen. Wir haben immer gesucht nach einem Threshold, nach einer Grenze, mhm. wo man sagt, da ist man sicher und da wird es gefährlich. Und die Grenze wurde, je ferner die psychologischen und psychiatrischen Methoden wurden, immer niedriger. Mhm. Ich habe selbst an einer großen Studie teilgenommen, da wurden 6000 Schwangere aus 6 verschiedenen europäischen Ländern befragt. Nicht Alkoholiker, sondern reine, sukzessive Schwangere, die in einer großen Klinik waren. Und da hat man einfach gefragt, was haben sie getrunken? Und dann haben die Engländer ein bisschen mehr getrunken und die Deutschen haben geschummelt vielleicht, haben es nicht genau gesagt. Auf jeden Fall war es eine große Zahl. Und man hat die Menge 120 Gramm Alkohol pro Woche als Schnitt genommen. Man hat die kleine Gruppe, die mehr getrunken haben, gegen die große Gruppe gehalten. Und da hat sich gezeigt, dass bei diesem Cut 120 Gramm pro Woche, das ist ein Glas pro Tag, die Babys beim der Geburt schon etwas kleiner waren. Man konnte sie noch nicht psychologisch testen, aber es war eine morphologische Veränderung, sodass man sagen kann, ein Glas pro Tag ist absolut schon zu viel. Ob, wenn die groß werden und dann das Leben komplexer wird, nicht viel mehr Störungen, wissen wir nicht. Deswegen hat kein Zweck, über diese 1 bis 2 Glas zu reden. Wir wissen nicht, wann die Schädigung anfängt. Es ist kein Alkoholsyndrom, aber auch darunter. Sie hatten mich vorhin gefragt, was gibt es neben dem fetalen Alkoholsyndrom noch? Es gibt noch das Partielle. Das Partielle heißt, die sehen nicht so typisch aus, aber haben die gleichen, haben auch einen Mikrozephalus, die gleichen Störungen. Und es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, die zeigen, auch wenn das keine alkoholkranke Mutter ist, auch wenn es nicht jeden Tag ein Glas Wein ist, wenn es 1 bis 8 Drinks pro Woche ist, kommt es zu Folgen bei den Kindern, wenn man sie nachuntersucht. Also da ist eine schwammige Grenze und deswegen wieder meine Botschaft in den Äther, null Option.
Herr Gewolter, es gibt ein großes Kapitel, das mit FAS verbunden ist, und das ist ADHS. Diese beiden Erkrankungen sind verzahnt. In welcher Weise? Was sind da Ihre Erfahrungen?
Die sind verzahnt in der Weise, dass Kinder, die intrauterin alkoholgeschädigt sind, zu 60%, glaube ich ungefähr, die gleichen Symptome zeigen, ähnliche Symptome zeigen. Mhm. Die Erfahrung, die ich jetzt mache, immer mehr ist, dass die doch ausgeprägter sind, dass die früher anfangen, nicht immer, aber häufig sind das so Hinweise, und dass eben diese erheblichen Gedächtnisstörungen dazukommen, dass die schlechter auf Außenregulierung ansprechen als Kinder, die ein ADHS haben. Man kann auch ein ADHS haben, ohne dass man intrauterin alkoholgeschädigt ist. Aber auch Nikotin ist zum Beispiel ein Faktor, der dazu führen kann, dass Kinder ein ADHS haben. Da gibt es kaum Unterscheidungsmöglichkeiten und das macht es auch so schwer, aber die Prognose unterscheidet sich doch erheblich. Die Probleme der Kinder mit dem FAS nehmen zu, und die Probleme der Kinder mit dem ADHS in der Regel werden besser. Es bleiben Residuen, auch im Erwachsenenalter häufig, aber generell sprechen die gut auf Therapie an.
Ich sage immer ein bisschen boshaft, wenn die Kinderärzte ein ADHS, Attention Deficit Hyperactivity Syndrom, diagnostiziert haben, sind sie zufrieden und behandeln das als Diagnose. 40% der Kinder haben das beim fetalen Alkoholsyndrom. Das ADHS kann man nicht unterscheiden, da hat sie völlig recht, aber es fängt früher an und es kann stärker werden. Aber man darf nicht aufhören zu sagen, das Kind hat ADHS und daher hat es seine ganzen Probleme. Man muss fragen, ist es ein Pflegekind? Das ist immer so ein Einstieg. Und kann das sein, dass die Mutter getrunken hat?
Generell ist beim ADHS, das lernt man auch als Kinder- und Jugendpsychiater, selbstverständlich die Frage immer zu stellen, ob Alkohol in der Schwangerschaft getrunken wurde, ob geraucht wurde. Und trotzdem, das haben wir ja zu Anfang schon gesagt, ist das eine Frage, die schwer zu stellen ist, eine Frage, die mit vielen Hemmungen verbunden ist, auch mit vielen Vorwürfen, mit vielen Empfindlichkeiten. Das ist gar nicht so einfach. Und trotzdem ist das auch bei uns in der Klinik immer mehr Thema, weil ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Kinder, dass man das weiß, weil sie eben eine unterschiedliche Prognose haben.
Das
zeigt sich ganz klar.
Da haben Sie jetzt zwei Stichworte angesprochen. Das eine ist Nikotin. Das geht ganz oft mit dem Alkoholkonsum Hand in Hand bei den Schwangeren. 100%. Immer sogar. Das andere ist die Haltung der Mütter. Manchmal sind es ja auch die Mütter, im meisten Fall die Pflegemütter. Das haben Sie schon angesprochen. Aber da ist ja auch eine Schuld. Die Frauen fühlen sich schuldig.
Welche Frauen?
Die Alkohol in der Schwangerschaft getrunken haben und natürlich. Bei denen dann das Kind dementsprechend zur Welt gekommen ist. Wie gehen Sie damit um in der Sprechstunde?
In der Sprechstunde haben wir die selten. Wenn wir die haben, muss man, finde ich, den Frauen den nötigen Respekt und auch, also das ist so ein Spagat zwischen Empathie mit der Frau und trotzdem die Wichtigkeit der Diagnosestellung, das klarzustellen. Vorwürfe sind an der Stelle völlig falsch.
Die macht sie sich wahrscheinlich selber.
Die macht sie sich bestimmt selber. Und selbst wenn sie dazu nicht in der Lage ist oder das gar nicht ausreichend reflektieren kann, dann nützt es aber auch nichts, wenn ich ihr Vorwürfe mache. Mich interessiert das vor allem oder uns interessiert das vor allem im Hinblick auf das Kind. Mhm. Im besten Fall kann man noch erreichen, dass vielleicht nicht weitere Kinder mit dem fetalen Alkoholsyndrom geboren werden. Aber das kriegen wir nicht so wirklich mit. Ja, also indem man mit ihr das thematisiert, hat man ja vielleicht auch die Chance, das zukünftig zu verhindern. Das wäre ein Eingang. Und da ist es sicherlich wichtig, wie begegnet man der Frau? Geht die in Abwehr oder kann die auch ein Stück mit nach Hause tragen und fühlt sich trotzdem verstanden und gewertschätzt?
Also es ist ein großes Problem, an diese Frauen heranzukommen. Ich denke, die wenigen Frauen, die wir sehen, sind meistens trockene Alkoholiker, die sogar sagen, jawohl, ich habe getrunken. Und es belastet mich und ich möchte, dass mein Kind es gut geht und deswegen ist es gut, dass es bei dieser Pflegefamilie ist, weil ich das nicht kann. Das ist ganz toll. Aber in der Regel müsste man die Frauen, und da haben wir auch in dem Buch ein ziemlich größeres Projekt, in der Schwangerschaft erwischen. Mhm. Dass man sagt, man müsste in der Schwangerschaft nicht nur auf Heroinuntersuchung und auf Nikotin, sondern auch auf Alkohol. Und das ist bisher in den wenigsten, seltensten Fällen nur möglich.
Dann hören wir eine letzte Musik, Heike Wolter, die Sie mitgebracht haben. Und zwar von Yves Dutheil, Fragile. Warum dieser Wunsch?
Der Wunsch war, es geht um einen Vater, der für sein Kind singt. Wie der Titel sagt, es ist fragil, es ist agil, es ist eine Zerrissenheit in dem Kind. Es gibt schwierige Momente, es gibt schöne Momente. Und es ist für mich der Inbegriff von bedingungsloser, zärtlicher Liebe. Auch diesen Kindern gegenüber, die sie so brauchen.
Wir hörten den Titel Fragile, man kann ihn auch agil lesen, da das FR in Klammern geschrieben ist, von Yves Dutheil. Diesen Musikwunsch hat uns Heike Wolter mitgebracht, die gemeinsam mit Hans-Ludwig Spohr heute zu Gast ist. Sie beide haben tagtäglich mit Patientinnen und Patienten zu tun, die das fetale Alkoholsyndrom haben, die unter Einschränkungen leiden, körperlichen, auch geistigen, Verhaltensauffälligkeiten etc. Meistens sind es Kinder. Und meistens kommen die Pflegefamilien zu Ihnen, weil sie nicht wissen, was mit dem Kind los ist. Sie können dann eventuell eine Diagnose stellen. Was passiert dann? Wie kann dem Kind geholfen werden und später vielleicht auch dem Erwachsenen?
Also ich werde häufig gefragt, das ist eine vorgeburtliche Schädigung, pränatal. Das Kind ist in den Brunnen gefallen, was soll man dem noch helfen? Kann man ihm helfen? Und dann sage ich, es gibt drei Gründe, warum man das diagnostizieren muss. Erstens, um den Pflegeeltern oder auch den Eltern zu sagen, sie haben das Kind richtig erzogen. Egal, ob es in der Schule ausflippt oder ob es andere Kinder verhaut oder nicht lernen kann. Er kann nichts dafür, er hat eine Krankheit. Sie haben es richtig gemacht. Viele der Pflegeeltern haben ein Burnout, weil sie das nicht aushalten. Also einmal, um die Pflegeeltern zu entlasten. Zum Zweiten müssen die Eltern, die Pflegeeltern, den Kindern irgendwann zwischen 10, 12 Jahren sagen, du bist nicht ein mieses Kind, du hast nicht einen schlechten Charakter, sondern du hast eine Krankheit. Und das Dritte ist, ich habe dieses Buch geschrieben, habe ich 2 Jahre recherchiert. Es gibt keine dokumentierte Therapie. Man kann nicht sagen, machen Sie das und dann ist das weg.
Es gibt ja auch die unterschiedlichsten Ausprägungen. Insofern ist...
Ich sage den Feldern, es gibt eine einzige Therapie, die ich kenne. Und das sind Sie, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, 18 Jahre plus. Sie sind das Netz, in das Sie immer wieder fallen können. Sie sind diejenigen, die die Kinder am Leben erhalten. Das ist eine ganz große Aufgabe. Also, das ist schon ganz wichtig, dass man eine Diagnose stellt.
Dann hatten wir schon über die körperlichen Merkmale des fetalen Alkoholsyndroms gesprochen, auch die Aufmerksamkeitsstörungen, die auftreten können. Jetzt haben Sie gerade noch erwähnt, Wutausbrüche gehören auch dazu, Konzentrationsschwäche, Depression, eine Erinnerungsfähigkeit, die nicht sehr ausgeprägt ist.
Ja. Bei den Erwachsenen, interessanterweise, wird das ADHS geht etwas zurück und dafür kriegen die Depressionen, weil sie immer mehr wahrnehmen, wie anders sie sind und wie schwierig es ist, ihren Lebensalltag in den Griff zu kriegen.
Nun haben wir vorhin darüber gesprochen, dass 3.000 bis 4.000 Kinder pro Jahr in Deutschland sehr wahrscheinlich mit einem fetalen Alkoholsyndrom auf die Welt kommen. Was glauben Sie, wie hoch ist die Ziffer der Erwachsenen, die jahrzehntelang damit schon gelebt haben, unentdeckt?
Das können Sie nicht schätzen. Ich habe diese konservative Hochrechnung gesagt, nach 20 Jahren haben wir 100.000. Ich behaupte, dass ganz viele der Insassen von Psychiatrien fetale Alkoholsyndrome sind. Ganz viele Insassen von Gefängnissen. In Amerika sagt man fast 10-30% alkoholgeschädigte Patienten sind, die unfähig sind, ihre Handlungen zu begreifen. Sie machen einen Diebstahl, aber sie können es nicht begreifen. Und das ist ein weites Feld. Und ich kriege zunehmend immer mehr Patienten, die als Erwachsene kommen und sagen, ich habe erfahren, dass meine Mutter getrunken hat. Jetzt erst mit 30 Jahren. Und ich habe mich informiert und jetzt weiß ich plötzlich, das könnte das sein. Und dann kommen sie. Und dann ist das große Problem in Deutschland, dass es keine Einrichtungen dafür gibt. Die Erwachsenenpsychiater, die sagen, haben Sie eine Depression, dann behandle ich die Depression. Oder haben Sie einen Burnout, dann behandle ich das. Kinder werden alle in sozialpädiatrischen Zentren behandelt, die bis 18 Jahren, maximal 21, betreut werden, dann Schluss. Und ich bin sozusagen ein bisschen außen vor und kann die diagnostizieren.
Das ist aber leider auch das Einzige, Herr Gewolter. Was sollte noch geschehen?
Ich denke, wir brauchen mehr Ärzte, die überhaupt bereit sind, sich mit diesem Krankheitsbild auseinanderzusetzen, die bereit sind zu lernen, diese Diagnose zu stellen, aber auch die bereit sind, diese Diagnose zu akzeptieren. Und die Tragweite dieser Diagnose wirklich auch ernst zu nehmen. Bei uns in der Klinik, ich war nun die Erste, die da dran gekommen ist, ist es zunehmend so, dass das Interesse immer größer wird. Mhm. Und am Anfang, ich will nicht sagen, ich bin belächelt worden, das wäre jetzt unfair, aber es war sehr, die Kollegen waren sehr ungläubig, die konnten sich das gar nicht vorstellen. Und man braucht schon die Erfahrung, man muss das erleben, wie sehr diese Patienten auch leiden. Und es tut auch gut, dass ich bei Herrn Spohr die Erwachsenen erleben kann, die ich sonst aufgrund meiner Profession nicht erleben würde als Kinder- und Jugendpsychiaterin, weil man mal sieht, was passiert, wenn die Diagnose nicht gestellt wird und wenn man ein halbes Leben damit verbringt, nicht zu verstehen, warum man sein Leben nicht auf die Reihe kriegt, obwohl man sich unendlich abmüht, obwohl man immer wieder hört, man sei faul, man will nicht. Und doch selber merkt, man kann nicht. Und es ist beeindruckend, wie gut diese Patienten, selbst wenn sie lernbehindert sind, schildern können, was in ihnen vorgeht, was sie nicht können, ihre Defizite ganz exakt darstellen können. Und erst dann fängt man an, so ist es jedenfalls mir gegangen, zu begreifen, was das bedeutet. Was das für ein Unterschied ist, ob ich nur in Anführungsstrichen ein ADHS habe oder aber die Diagnose FAS und auch weiß, warum sind die Dinge so schwer für mich.
Wir sind leider am Ende der Sendung. Heike Wolter, Hans-Ludwig Spohr, ich danke Ihnen sehr für die Einblicke, die Sie uns gewährt haben. Sie arbeiten beide im FASD-Zentrum der Berliner Charité mit Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen, die durch Alkoholkonsum im Mutterleib geschädigt wurden. Viele nützliche Informationen zum Thema enthält auch das schon mehrfach in der Sendung erwähnte Buch »Das fetale Alkoholsyndrom im Kindes- und Erwachsenenalter«. Es erscheint jetzt Anfang des Jahres in einer Zweitauflage bei De Gruyter. Und am Mikrofon verabschiedet sich Martina Kote.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.